Es freut mich, dass wir unser Studium in der Vorbereitung auf die Endzeit fortsetzen können. Und heute haben wir den Untertitel Die Täuschungen während der Endzeit. Wir haben schon in der Vergangenheit gelesen, in Matthäus 24, dass Jesus warnt dort ab Vers 4 und sagt, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus, und werden viele verführen. Das heißt, es werden viele Verführer kommen und es werden viele verführt werden. Wieso ist das überhaupt möglich? Wir erinnern uns, dass die Endzeit von zwei Parteien aus gesehen wird. Vom Menschen, der aus Angst sich schützen möchte, vom Menschen, der versucht, das Leben sozusagen zu erhalten, indem er sich Waffen macht und sich schützen möchte vor dem anderen, vor dem Feind. Und wir haben die Endzeit aus der Perspektive Gottes, der ein Volk vorbereiten möchte, das in der Endzeit allen Anfechtungen widerstehen kann und der ganzen Welt ein Licht sein kann für das, wie Gott ist. So, in unserer Betrachtung heute wollen wir uns ein bisschen anschauen, das, was ist denn in diesem Kampf zwischen diesen zwei Parteien letztendlich, worum es geht. Und in diesem Kampf geht es um eine entscheidende Erkenntnis. Es geht um die Wahrheit und um den Irrtum. Es ist ein geistiger Kampf, kein physischer. Und es geht um Erkenntnis. Und in dieser Lektion werden einige Täuschungen oder Verführungen für die Endzeit dargestellt, die ich hier ein bisschen zeigen möchte, dass sie bei den Juden auch so waren zur Zeit Jesu. Der Glaube der Juden war auf die Schrift gegründet. Sie haben sich ja von dort informiert. Es war keiner unter ihnen, der die Existenz des Teufels leugnete, so wie wir das heute haben. Der Lektionsschreiber meint, dass die äußerste Verführung des Bösen, das wäre, dass der Teufel seine Existenz leugnet. Ja, es gibt heute die meisten von den säkulären Menschen, aber auch von den Religiösen, gehen dahin und sagen, es gibt nichts Böses, es gibt nur etwas anderes. Aber das haben wir ja schon gesehen, das ist obsolet, weil wir haben ein Gesetz und wir haben ein Gesetzesbruch. Wer das Gesetz hält, ist der Gute. Wer das Gesetz bricht, der ist der Falsche, der Böse. So, sie leugneten die Existenz des Teufels nicht. Sie glaubten an die 7-Tage-Schöpfung. Wir haben heute eine Diskussion unter den gläubigen Menschen, ob die Schöpfung jetzt eine Evolution war oder nicht. Und die Juden hatten diese Probleme zu ihrer Zeit nicht. Sie glaubten an die 7-Tage-Schöpfung. Wir haben heute ein Mix von Schöpfung und Evolution, die das am besten machen wollen. Und dann haben wir welche, die nur Evolution glauben und die nur Schöpfung glauben. Aber ist das wirklich die entscheidende Erkenntnis, die man haben muss, um in dieser Endzeit zu bestehen? Weil wenn ich so die Ärzteschaft betrachte, die christliche, die alle heutzutage erzogen worden sind in den Schulen dieser Welt, in den Universitäten, sie alle glauben, ohne dass sie es bewusst wahrnehmen, an die Evolution. Sie alle verkündigen die Evolution, dass sie sich auf Dinge stützen, dass sie denken, die Zelle könnte etwas tun von sich aus, dass sie nicht verstehen, dass der Mensch einen Geist hat, dass sie denken, die Nerven könnten sich selber entwickeln. All das ist Evolution. Und es ist im Munde der Christen, so wie der Nichtchristen, weil sie gar nicht merken, worum es geht. Aber ist das die entscheidende Kenntnis, die der Mensch haben muss? Die Juden hielten die 10 Gebote, dem Buchstaben nach, einschließlich des Sabbats. Sie hielten sich dran und hätte man sie gefragt, übertrittst du eines der Gebote, hätten sie gesagt nein. Und hätte man sie gefragt, sind die Gebote schwer oder leicht zu halten, hätten sie wahrscheinlich gesagt, so wie viele heute, sie sind leicht zu halten. Nun sicherlich sind viele Christen nicht so sehr auf die Gebote fixiert, weil sie meinen, sie sind durch die Gnade vom Gesetz befreit. Aber ich rede von meiner Gemeinschaft, der Siebentagsadventisten, die sich ja sozusagen streng an die Gebote hält, zumindest nach dem Buchstaben nach, einschließlich des Sabbatsgebots. Ist sie vorbereitet? Hat sie die entscheidende Erkenntnis, dass sie nicht verführt wird oder nicht verführt ist? Stirbt die Seele oder stirbt sie nicht? Wir wissen das, nach dem Gesetz stirbt nur die Seele. Weil die Seele ist die Kombination von Geist und Körper. Und wenn die zwei auseinanderkommen, dann gibt es keine Seele, so wie es keine Musik mehr gibt, wenn der Klavierspieler nicht mehr auf dem Klavier spielt, da das Klavier von sich aus keinen Ton herausholen kann, so ist auch die Seele, die stirbt. Auch das glaubten die Juden, ja, die Sadduzäer glaubten nicht an die Auferstehung, aber die meisten von den Juden glaubten an die Auferstehung. Deshalb wussten sie, dass der Tod ein echter Tod ist und dass es nicht irgendwo die Seele weiterlebt. Sicherlich ist das heute eine große Verführung, weil die meisten Christen glauben an die Unsterblichkeit der Seele und sie denken, ihre Verwandten, und wenn sie sterben, gehen sie irgendwo hin und dass der Mensch unsterblich ist. Aber das kommt ja aus dem tiefen Irrtum des Herzens, dass der Mensch denkt, er ist Gott, und da hat er sich diese Dinge zusammengebastelt. Aber ist das wirklich auch wiederum das größte Problem, die Erkenntnis, die wir haben müssen, um nicht verführt zu werden? Die Juden zur Zeit Jesus lasen und studierten die Heilige Schrift. Jesus selbst sagt in Johannes 5, ihr forscht in der Schrift, dass ihr darin das ewige Leben findet, aber zu mir kommt ihr nicht. Sicherlich ist die Schrift ein sehr wichtiges Element, um zu widerstehen den Verführungen der Endzeit. Aber reicht sie aus? Das heißt, kann nicht jeder die Schrift interpretieren, wie er will? Und was, wenn ich sie falsch interpretiere? So was brauche ich zur Schrift, damit ich, wenn ich sie lese, sie nicht falsch interpretiere, so wie die Juden, weil sie lasen sie, sie studierten sie und sie wussten, als die Magier kamen zur Zeit der Geburt Jesus, sie wussten, wo Jesus geboren sollte werden, der König der Juden. Aber sie sind nicht dahin gegangen zu sehen, ob es tatsächlich stattfindet. So, welches ist die entscheidende Erkenntnis? Wieso wurden sie dennoch verführt? Wieso haben die Juden Jesus nicht erkannt als den Erlöser und haben ihn abgelehnt? Wieso wurden sie vom Bösen so verführt, so geblendet, obwohl sie alle diese Punkte, die der Lektionsschreiber aufschreibt, eine Verführung der Endzeit ist? Wieso, wenn sie sie hatten? Wieso, wenn sie es wussten? Wieso sind sie dennoch verführt worden? So, die Frage ist, welche Kenntnis fehlte ihnen? Welches ist die entscheidende Erkenntnis, um nicht verführt zu werden? Weil wir können an der Oberfläche alle unsere Glaubenspunkte richtig haben. Wir können an der Oberfläche etwas sagen, was stimmt. Und dennoch in der Stunde der Anfechtung hinfallen wie ein Grashalm, das vom Winde umgeknickt wird. Was fehlt? Was fehlte den Juden zur Zeit Jesus? Und was fehlt heute der Christenheit und der Gemeinde Gottes? Was fehlt ihr, damit sie stehen kann am Tage und in der Stunde der Anfechtung? Dann, wenn alles geschüttelt wird, dann, wenn Gott alles prüfen wird auf Herz und Nieren, wer wird dann bestehen? Wer wird bestehen, fragt die Schrift, an dem Tage? siehe da, wir wollen die entscheidende Erkenntnis finden. Wir erinnern uns, dass das Böse ein zerstörerischer Eindringling ist. Und wir wissen, dass das Gute, die Gesetzmäßigkeit unendlich ist. Und das Böse ist ein Eindringling. Es ist ein Eindringling. Es ist das Antigesetz. Es ist das Gegenteil vom Guten. Und beide können nie dasselbe sein. So, wir haben die Definition des Bösen und des Guten hier deutlich. Das Gute ist die Gesetzmäßigkeit. Das Böse ist das, was das Gesetz bricht, was gegen das Gesetz ist. Es gibt sonst nichts Böses oder Gutes. Das ist die Wurzel aller Wurzeln, das entscheiden kann zwischen Bösem und Gutem. So, wenn wir also den Aufbau der Gesetze uns ein bisschen anschauen, dann haben wir ein Grundgesetz und darauf werden alle anderen Gesetze, die auch absolut sind, aber abhängig sind von Umständen, aufgebaut. Und um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, haben wir das Baummodell. Das Baummodell zeigt, dass es eine Wurzel gibt. Das ist das Grundgesetz. Und aus dieser Wurzel wachsen und entstehen oder bauen alle Nebengesetze auf. Und die Regel sagt, dass wenn das Grundgesetz erfüllt wird, sind alle anderen Gesetze auch erfüllt. Wenn ich aber das Grundgesetz nicht erfülle, auch wenn ich mich halte an die anderen Gesetze, ist es dennoch eine Übertretung. Das müssen wir verstehen. Es gibt also ein höchstes Gesetz oder ein Grundgesetz, und wenn das gehalten wird, dann sind alle anderen Gesetze mit darin eingebettet. Das heißt, der das Grundgesetz hält, kann ohne weiteres alle anderen halten. Er wird die allen anderen nicht übertreten können. Weil so ist das Gesetz aufgebaut, wie ein Baum. Und Jesus selbst sagt, und die Juden hatten diese Erkenntnis, als sie zu Jesus kamen und sagten, welches ist das größte Gesetz? Das heißt, was ist das Gesetz, was alles entscheidend ist, dass man es kennt? Und Jesus sagte, das größte Gesetz ist, dass du den Herrn, Gott liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen deinen Kräften. Und das andere ist ihm gleich. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. So, es gibt also ein größtes Gesetz und ein gleiches wie das große Gesetz. Und Jesus sagt dann anschließend, sagt, es gibt keine größere oder kein größeres Gesetz. Es ist also das fundamentale Gesetz, das Grundgesetz. Und jeder, der das erste Gesetz hält, das heißt, Gott liebt von ganzem Herzen, und wir wissen ja, was das bedeutet, von ihm zu nehmen, der erfüllt alle anderen Gesetze automatisch. Weil das Ganze immer nur eine Kettenreaktion ist. Deshalb wird das Grundgesetz erfüllt, werden alle anderen Gesetze auch gehalten. Jetzt wäre natürlich eine Verführungsmöglichkeit, dass man das Grundgesetz gar nicht kennt. Dass man sich an alle Nebengesetze hält und an den Buchstaben sozusagen gewisser Regeln dabei, aber die Basis nicht hat. Wie viel wird es dann einem nutzen? Gar nicht. Deshalb lasst uns zusammenfassen. Worin besteht eine Verführung oder Täuschung? Wir haben das Gesetzesleben, das Grundgesetz. Und eine Verführung und eine Täuschung oder jede, um das absolut auszudrücken, jede Verführung und jede Täuschung ist gleich ein Brechen des Gesetzes. Das heißt, wenn man versteht, dass die Verführung immer zum Gesetzesbruch führt, dann hat man und kennt man das Gesetz, dann hat man die entscheidende Erkenntnis, die einen schützt davor, vor der Täuschung. Weil jede Verführung und jede Täuschung nur eine Übertretung des Grundgesetzes sein kann. Alle anderen Gesetze sind darin inbegriffen. Und wenn ich auch alle anderen halten würde, dem Buchstaben nach, so würde ich dennoch verführt sein, weil ich kenne die Wurzel nicht. So, schauen wir uns das an, dass eine Verführung des Menschen nur möglich war wegen seinen Bedürfnissen. Und nur weil der Mensch Bedürfnisse hat, hat er auch und steht unter einem Gesetz. Und damit er weiß, wie diese Bedürfnisse zugeführt werden müssen und dass er selber weiß, wie es tut. So, der Mensch Adam wurde gemacht von Gott und er wurde gemacht mit einem Geist und mit einem Körper. Das zusammen ergibt die Seele. Und der Mensch ist abhängig von Gott, weil das, was Gott ist, Gerechtigkeit, Wahrheit, Sicherheit, Frieden, Wohlbefinden, Erkenntnis, Freude, Liebe, das ist genau das Bedürfnis, was Gott in den Menschen gesetzt hat. Die Liebe, die Gerechtigkeit, die Wahrheit, die Freiheit, die Sicherheit, der Frieden, das Wohlbefinden, all diese Dinge hat Gott, die Erkenntnis, die Freude in den Menschen gelegt. Und nach dem Gesetz soll er diese von Gott durch Vertrauen nehmen und sie umsetzen. Dadurch macht er seinem Körper das wichtigste Bedürfnis still, nämlich er gibt ihm den Strom, er steuert alle Prozesse des Körpers durch diese Anwendung dieser Bedürfnisse. Und dann trifft er natürlich auch die Entscheidungen von dem, was er isst und trinkt, damit er das aus der Natur holt und weitergibt. So, Gott hat ihn also zu einem Zweck geschaffen, dass er von ihm nimmt und das weitergibt und dadurch würde der Mensch ewig leben und sicher sein. Gott gibt den Menschen eine Prüfung, einen Test des Vertrauens, weil das Böse ist schon da, die Verführung im Universum ist schon existent und als Schutz und als Freiheit für den Menschen sagt Gott, okay, der Böse kann ihn nur anfechten an einem Punkt, wo der Mensch ihm auch gewachsen ist. Und so sagt er dem Menschen, iss nicht von diesem Baum des Guten und Bösen, suche nicht nach der Erkenntnis des Bösen, weil sie wird dir den Tod bringen. Jetzt ist Luzifer derjenige, der sich verstellt. Eine Verführung ist immer etwas, man verstellt sich. Luzifer wäre nicht kommen können als Engel des Lichtes, weil Adam und Eva wussten, dass ein Engel es ist, der die Verführung brachte. Deshalb versteckt sich hier Luzifer hinter einem harmlosen Tier. Und er bietet etwas an. Aber er kann nur anbieten, das, was der Mensch auch braucht. Aber das, was der Mensch braucht, hat ja er nicht. Also, er hat eine Ungerechtigkeit, aber er muss diese Ungerechtigkeit als Gerechtigkeit anbieten, damit jemand es überhaupt annimmt. Weil Eva und Adam stehen nicht auf Ungerechtigkeit. Sie stehen nicht auf Lügen, sondern auf Wahrheit. Sie stehen nicht auf Gefangenschaft, sondern auf Freiheit. Sie haben kein Bedürfnis nach Unsicherheit, sondern nach Sicherheit. Sie haben kein Bedürfnis nach Krieg, sondern nach Frieden. Sie haben kein Bedürfnis nach Unwohlsein, sondern nach Wohlbefinden. Sie haben kein Bedürfnis nach Unkenntnis, sondern nach Erkenntnis. Sie haben kein Bedürfnis nach Trauer, sondern nach Freude. Und so muss er das, was er anbietet, muss so aussehen, wie wenn es das Bedürfnis des Menschen stillt. Dann erst würde der Mensch in der Lage sein, es von ihm zu nehmen. So, lasst uns ein wenig anschauen, was der Paulus an die Korinther schreibt. Die Korinther hatten ein Problem. Und zwar nahmen sie die Verführer an, als wenn sie ihnen die Wahrheit brachte und sahen nicht die Verführungskunst. Und so sagt er hier im Kapitel 11 im 2. Korintherbrief im Vers 3, ich fürchte aber, dass nicht wie die Schlange Eva verführte mit ihrer Schalkheit, also auch eure Sinne verrückt werden von der Einfältigkeit in Christus. Das heißt, von der Einfachheit, von der Klarheit des Evangeliums, dass ihr durch die Schlange, das heißt durch den Verführer, genauso verführt werdet. Denn so, der da zu euch kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfinget, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so vertrügt ihr es ja billig. Das heißt, der Mensch ist für die Verführung scheinbar viel offener als für die Wahrheit durch seine sündige Natur. Und jetzt versucht Paulus, ihnen das klarzumachen. Er sagt weiter, ab Vers 13, denn solche falsche Apostel und trügerische Arbeiter verstellen sich zu Christi Aposteln. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich zum Engel des Lichts. Darum ist es nicht ein großes, ob sich auch seine Diener verstellen als Prediger der Gerechtigkeit, welche Ende sein wird nach ihren Werken. Warum kann man einen Menschen nur mit dem Guten verführen und nicht mit dem Schlechten? Warum kann man einen Christen nicht verführen, sozusagen mit schlechten Sachen? Man kann ihn nur verführen, wenn man ihn an seinen Bedürfnissen trifft. Wenn man ihm anbietet etwas, was angeblich sein Bedürfnis stillt, es aber tatsächlich nicht tut. Und so tut das Satan. Das ist seine Verführungskunst. Aber Gott hat ja deshalb ein Gesetz gegeben, wie die Bedürfnisse gestillt werden sollen. Wenn wir also das Gesetz kennen, das Grundgesetz, wie ein Bedürfnis gestillt wird, dann werden wir nicht verführt. Ansonsten wissen wir ja nicht, hier bietet uns jemand Gerechtigkeit an und hier bietet uns jemand Gerechtigkeit an. Und welches ist sie jetzt nun? Das heißt, das Gesetz sagt ganz deutlich, ich kann nur von Gott nehmen mein Bedürfnis. Nur er hat, was ich brauche. Aber jetzt kommt Luzifer, die Schlange, und sagt, ich hab's, was ihr braucht. Hätte Eva nicht geglaubt, der List der Schlange, und hätte Adam nicht geglaubt, der Eva, dann hätten sie nie etwas Falsches angenommen. Sie wären nie in die Situation gekommen, das Böse zu kennen, weil das Böse zu kennen hat sie dazu gebracht, dass sie böse wurden. Und damit haben sich getrennt von Gott. Und getrennt von Gott ist kein Leben möglich. Das Gesetz erlaubt nicht, dass ich mein geistiges Bedürfnis von irgendjemand anders nehme, außer aus der einzigen Quelle, die es gibt. Es gibt nur eine Quelle der Liebe, und das ist Gott. Und wenn ich denke, ich kann die aus meiner Mutter holen, aus meinem Vater holen, von meinem Tier oder wo auch immer, und erkenne nicht die Verführung, dann nehme ich mich gefangen und zerstöre ich mich selbst. So, wir sind also nur abhängig, verführt zu werden, weil wir Bedürfnisse haben. Der Jakobus sagt ganz deutlich, dass Gott nicht verführt werden kann zum Falschtun. Warum kann man Gott nicht verführen, etwas Böses zu tun? Wie der Jakobus hier schreibt in Kapitel 1, ab Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand, sondern jeglicher wird versucht, wenn er nach seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Irret nicht, liebe Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichtes, bei welchem ist keine Veränderung, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Das heißt, Gott kann nicht versucht werden, weil er hat keine Bedürfnisse. Deshalb kann Gott nie böse sein. Wozu auch? Gott kann nie gegen sein eigenes Gesetz sein, das er gegeben hat. Er kann sich nie verändern von dem Vater sich, bei welchem ist keine Veränderung. Wenn Gott veränderbar wäre, dann ja, dann hätte ihn das Böse böse gemacht. Aber Gott hat keine Bedürfnisse. Er ist unveränderbar. Deshalb muss er nichts lernen. Er ist alles. Und kann alles und tut alles aus sich selbst heraus. Gott kann nicht versucht werden und kann auch nicht versucht werden, uns zu versuchen, in dem Sinne, dass er uns zum Bösen verführt, weil er ist ja nur gut. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. In Gott gibt es nichts Böses, es kann nichts Böses geben. Er ist unveränderbar, er war gut, er ist gut und er bleibt gut. Nur wir, da wir Bedürfnisse haben, und was hier mit Lust geschrieben steht, ist ja nicht eine falsche Lust. Wollte die Eva nicht Erkenntnis haben? Aber es war eine Erkenntnis, die Gott gesagt hat, die brauchst du nicht, die zerstört dich. Aber genau die Erkenntnis hat sie angenommen, gedacht, sie bringt ihr was Gutes. So hat sich aus der Lust wird gereizt und gelockt, weil ich ein Bedürfnis habe. Und würde ich es aus Gott stillen, könnte ich hier verführt werden? Natürlich nicht. Aber da ich gereizt und gelockt werde, es anderswo zu stillen, dann gebiert sie, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Und genau das sehen wir hier, was passiert ist mit Adam und Eva. So, das ist der Unterschied. Und ich hoffe, dass wir den verstanden haben. Jetzt schauen wir uns das nochmal ganz simpel an, so wie wir es in der letzten Stunde gemacht haben. Und wir wissen, der Mensch muss vertrauen und das muss er von Gott nehmen. Und er ist gemacht zu einem Zweck, er sollte für die Umwelt und für seine Mitmenschen da sein, um ihnen das zu geben. So, das ist die Erfüllung des Gesetzes, das ist die Basis, die jeder Mensch kennen muss. Und ich will es noch einmal deutlich machen, dass diese Kenntnis des Gesetzes der einzige Schutz ist gegen die Verführung. Und jetzt nehme ich den Menschen heraus und tue nur das Gesetz hinein, dass wir es verstehen. Hier ist das Gesetz Gottes mit den 10 Geboten. Und 10 Gebote schreibt Gott auf 2 Tafeln. Die eine ist ausschließlich, die andere ist einschließlich. Das heißt, es gibt eine ausschließliche Quelle und das Geben ist einschließlich. Wo man hingibt, ist nicht relevant. So, kein anderer Gott, wir kennen die Gebote, keine Götzenbilder, Gottes Namen nicht missbrauchen. Das alles sind Verbote, um nicht von Gott zu nehmen. Die anderen 5 Gebote, nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht lügen, nicht begehren deines Nächsten, Haus, Weib und so weiter, heißt genau dasselbe, von hier nicht nehmen. Es gibt nur eine Sache, es gibt nur ein Gesetz oder ein Gebot in den 10 Geboten, welches das Gesetz letztendlich beschreibt. Und das ist das Sabbatgebot. Es sagt nämlich dort ganz deutlich, wer wir sind. Wir sind Geschöpfe. Und als Geschöpfe nehmen wir allein von Gott. Wir müssen das natürlich auch weitergeben. Wir können es nicht behalten. Das Gesetz erlaubt es nicht. Und deshalb haben wir das 5. Gebot, das einschließlich ist und alle Menschen einschließt. Wenn wir ehren, Vater und Mutter ehren, dann ehren wir alle anderen auch. Damit geben wir der Umwelt und den Mitmenschen und damit erfüllen wir das Gesetz. So, worin liegt nun jede Verführung? Sie liegt immer nur von wo ich nehme. Hätte Eva und Adam nur von Gott genommen, sich nur nach ihm orientiert, hätte man die 10 Gebote nie geschrieben. Weil jeder kannte das Gesetz, auf wen er sich verlassen soll, von wem er nehmen soll und wohin geben. Adam hat es ausgeübt, ganz natürlich, ohne darüber überhaupt viel nachzudenken. Gott gab ihm den Baum, um zu wissen, von wem er abhängig ist. Und Adam macht sich abhängig von einem Menschen, macht sich abhängig von der Schlange und damit ist er verführt worden. Er hat gesündigt. Er hat gedacht, wenn er die Frucht von der Eva nimmt, dann kommt er so wie Eva in eine höhere Sphäre oder so wie Luzifer in eine höhere Situation, wo er dann Gott spielen kann. So, diese Kenntnis ist Gott, ist unser einziger Schutz gegen die Verführung. Kennen wir das Gesetz nicht? Kennen wir nicht, dass wir nur verführbar sind beim Nehmen? Dann werden wir versuchen, Äußerlichkeiten zu halten. Wir glauben äußerlich nicht an Evolution. Hilft dir gar nichts. Wir glauben äußerlich nicht an die Unsterblichkeit der Seele. Hilft dir gar nichts, wenn du nicht weißt, woher diese Auswüchse kommen. Das heißt, diese Dinge, die die Juden glauben, es ist wieder das Baumprinzip, sind nur Äste des Baumes, ich bin Gott. Und wenn ich das nicht verstehe, dann ist es egal. Ich werde verloren gehen, ich werde verführt werden, weil ich weiß nicht, von wo ich nehme, weil ich nicht weiß, wer ich bin. So schauen wir uns das nochmal an. Der Mensch ist geboren mit diesem Irrtum und der Mind, er ist unabhängig. Daher hat er alle diese Theorien entwickelt, die Unsterblichkeit der Seele, die Evolution, die ganzen Fantasien der Religion und auch der Wissenschaft, weil letztendlich sind es Fantasien, dass der Mensch sich in 3 Milliarden Jahren entwickelt hat. Es ist pure Fantasie, pure Einbildung. Nichts Gesetzliches steht in diesen Dingen drin. Aber es hat eine Wurzel. Und die Wurzel liegt im Irrtum des Menschen, der ja meint, er ist unabhängig, er gibt den anderen. Er ist für die anderen da, meint er, aber letztendlich will er bekommen. Er lebt also in einem furchtbaren, furchtbaren Irrtum. Er meint, er gibt was von sich und wartet dann die ganze Zeit, dass er was bekommt. Jede Theorie, die wir haben auf dieser Welt, jede Ideologie kommt aus diesem Irrtum heraus. Es gibt nur zwei Unterschiede. Entweder die Wahrheit oder die Lüge. Es gibt nur zwei Identitäten. Entweder bin ich ein Geschöpf oder ein Schöpfer. Und dort, wo der Mensch denkt, er ist ein Schöpfer, dort gibt er natürlich von sich aus, will aber etwas zurückbekommen, weil er denkt, er gibt etwas von sich. Und damit lebt er in einem selbstzerstörerischen Element und sieht nicht, dass er nehmen muss. Er sieht nicht, dass er von Menschen abhängig ist, dass er in der falschen Abhängigkeit lebt. Ihm ist das nicht bekannt. Das ist das, was Satan möchte, dass niemand es kennt, weil dann kann er jeden verführen, wie er will. Weil Satan hat nichts dagegen zum Geben. Er ist untermutigt, uns zu geben. Er hat nur etwas dagegen, dass wir wissen, dass wir abhängig sind und von wo wir nehmen. Er hat etwas dagegen, dass wir uns selbst erkennen und zu sehen, auf wen stützen wir uns, auf wen vertrauen wir in all dem, was wir tun. So, was ist die Voraussetzung, um nicht verführt oder getäuscht zu werden? Die erste Voraussetzung ist, da wir ja geboren sind mit diesem Irrtum in uns, dass wir denken, ich bin Gott, müssen wir wissen, dass solange der Irrtum im Herzen existiert, ist der Mensch unfrei und leicht zu verführen und zu täuschen. Das heißt, auch wenn nur ein Teil meines Ich-bin-Gott-Irrtums bleibt in mir, hat dadurch der Böse immer Zugang. Er kann mich immer verführen dadurch. Deshalb ist das erste Werk, das in uns geschehen muss, ist das Kreuz. Wir müssen aus dem Irrtum entfernt werden. Schaut, in Römer, Kapitel 9, wo Paulus sich so bemüht und sagt, die Juden haben es nicht begriffen. Warum haben sie es nicht begriffen? Warum sind sie nicht durchgekommen? Warum haben sie die Täuschung nicht gesehen, obwohl sie äußerlich all das hielten, sozusagen die Wahrheit hatten? Es steht hier in Kapitel 9 am Ende. Israel hat dem Gesetz der Gerechtigkeit nachgetrachtet und hat das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht. Darum, dass Warum das? Darum, dass sie es nicht aus dem Glauben, sondern als aus den Werken des Gesetzes suchen. Denn sie haben sich gestoßen an den Stein des Anstoßens. Wie geschrieben steht, siehe da, ich lege in Zion einen Stein des Anlaufens und einen Fels des Ärgernis. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Am Christus haben sie sich nicht gehalten. Sie haben sich getäuscht, weil der Irrtum in ihrem Herzen, weshalb Christus gekommen war, ihn zu entfernen, an den haben sie sich gestoßen. Und wenn der Irrtum in ihrem Herzen bleibt, dann kann keiner dem Gesetz der Gerechtigkeit Genüge schaffen. Erst wenn der Mensch vom Irrtum in seinem Herzen befreit ist, kann er jeder Versuchung und Täuschung widerstehen. Das heißt, Christus konnte allen Versuchungen und allen Täuschungen widerstehen. Wodurch? Dadurch, dass er das Gesetz kannte und dadurch, dass er den Irrtum in seinem Herzen immer gekreuzigt hat und durch die Wahrheit immer seinen Vater gebunden war im Vertrauen. Und dahin will er uns auch führen. Nun möchte ich ein paar Beispiele geben, die konkret sind, die uns dahin führen sollen zu verstehen, welche sind die äußeren Merkmale der Verführung und Täuschung? Weil jetzt wissen wir, es ist unser Herz, das muss rein sein, bevor wir frei und jeder Verführung widerstehen können. Aber wie sieht denn die äußere Verführung aus? Nun, ich habe sie in drei Dingen zusammengefasst. Die Verführung macht aus einem Mittel einen Zweck. Das ist das Äußerliche. Das heißt, der Mensch braucht Bedürfnisse. Er braucht Mittel, er braucht Liebe und Gerechtigkeit, er braucht Nahrungsmittel, Wasser und Luft, er braucht Werkzeuge, materielle Mittel, er braucht geistige Mittel, Zeit, er braucht Beziehungen und Kinder, er braucht Appetit, Leidenschaft, Sexualität, das sind alles seine Bedürfnisse, er braucht das Leben. Die hat Gott uns alle zur Verfügung gestellt. Alle Bedürfnisse sind da. Nun, wenn man aus ihnen einen Zweck macht, muss man sie behalten. Dadurch strebt man sie an, aber man verhindert das Weitergeben. Man kann das natürlich nicht wirklich tun, weil es eine Täuschung ist. Alles, was ich nehme, muss ich weitergeben. Aber der Mensch sieht nicht, dass er die Bedürfnisse letztendlich aus der falschen Quelle nimmt. Dadurch macht er dann die Bedürfnisse zu seinem Zweck. Liebe ist ein Mittel, das ich nehmen muss von Gott und weitergeben. Es ist kein Zweck. Gerechtigkeit ist ein Mittel. Was sind die Nahrungsmittel? Ich nehme sie auf, doch nicht für mich, sondern damit ich arbeiten kann mit diesem Körper für das, was mich Gott gemacht hat. Die Zeit, die Werkzeuge, das, was uns Gott gegeben hat, sind Mittel, das Geld, was auch immer es ist, dass wir es nehmen, um es zu geben. Wenn wir aber aus dem Geld und aus der Zeit einen Zweck machen, dann sammeln wir es, dann wollen wir sie haben, nur für uns benutzen. Sie wird uns dennoch verloren gehen. Unsere Beziehungen werden zum Zweck, weil wir denken, unser Partner ist der Zweck unseres Lebens. Wir denken, die Kinder sind das der Zweck unseres Lebens. Dabei sind sie es nicht. Sie sind nur Mittel, die uns Gott zurück zur Verfügung gestellt haben. Unsere Appetit, die Leidenschaft, die Sexualität, Gott hat uns sie gegeben als Mittel, um etwas zu tun, um eine Freude zu haben an dem Leben, an der Vermehrung, an all dem, was uns Gott gegeben hat. Aber es ist da, um es zu geben. Aber jeder sucht es nur für sich zu behalten. Das Leben sucht der Mensch zu behalten. Dabei ist es nicht haltbar. Es vergeht so oder so, wenn du es hältst. Verwendest du es aber richtig, dann ist es erfüllt. So jeder Mensch muss wissen, ein äußeres Merkmal der Verführung und Täuschung ist, dass man aus einem Mittel einen Zweck macht. Damit kann man den Zweck nie erfüllen. Damit ist man schachmatt, um je glücklich, zufrieden und fröhlich zu sein. Dann macht der Satan und macht die Verführung und Täuschung aus der Quelle ein Zweck. Ich halte das für die schlimmste aller Versuchungen, dass wir die Bedürfnisquelle Gott zu einem Zweck machen. Die Anbetung wurde gedacht und hat den Zweck zum Nehmen von Gott. Jesus ging, um zu lernen von Gott, dass er wusste, was er tun sollte. Anbetung kann nur Nehmen sein, weil wir Gott nichts geben können. Und ich glaube, ich habe das häufig und tausendfach besprochen. Wir können Gott nie etwas geben, weil wir Gehör nehmen. Also ist Anbetung Nehmen, Lernen. Jesus hat deutlich gemacht, dass er als Anbeter, er, der ja vollkommen war, hat ja zu seinem Vater gebetet. Aber warum hat er es gebetet? Wieso braucht er es? Er steht hier in Kapitel 50 im Jesaja, Vers 4. Der Herr, Herr hat mir eine gelehrte Zunge gegeben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. So, Gebet, Anbetung ist Nehmen. Aber der Satan macht aus Anbetung nicht Nehmen, sondern Geben. Und damit wird aus Gott, der Quelle, ein Zweck. Damit wird er die Menschheit furchtbar verführen. Die Menschen werden beten. Die Menschen werden, die Anbetung wird im Zentrum stehen des ganzen letzten Verführung dieser Weltgeschichte. Und sie hat nur einen kleinen Unterschied in sich. Der Mensch muss glauben, er gibt Gott etwas, damit er dann von Gott etwas bekommt. Deshalb soll ja verhindert werden, dass seine Gerichte über uns kommen, weil wir geben ihm ja, wenn wir opfern, das ganze Heidentum, die ganze falsche Anbetung ist die Idee, ich gebe Gott etwas. Das haben die Juden auch getan. Sie haben gedacht, sie bringen Gott etwas. Sie sind deshalb gestoßen am Stein des Anstoßes, der da sagt, ich kann nichts bringen. Höchstens die Sünde. Aber ich kann nichts Gott geben. Anbetung ist Nehmen, reines Nehmen. Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Verstand, ist nichts anderes, als sich nach ihm zu orientieren, um etwas zu tun. Er weckt mich alle Morgen, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Anbetung ist nicht etwas, was ich Gott gebe. Anbetung und meine Liebe zu Gott ist pures Nehmen. Es ist pures Essen. Es ist so, wie wenn ich die Nahrung von ihm nehme, das ist nichts, was ich geben kann. Hier werden tausende Millionen von Menschen verführt sein, die gläubig sind, weil der Satan wird in dieser letzten Täuschung die Anbetung ins Zentrum setzen, weil sie ist ja auch im Zentrum des Engels, der da mitten durch den Himmel fliegt und sagt, betet Gott den an, der gemacht hat Himmel und Erde. Und Satan wird nichts gegen die Anbetung einzuwenden haben, es sei denn, ich tue es nicht als Geschöpf, sondern als Gegenüber, dass ich Gott etwas geben kann. Ich tue es als Geben. Wenn ich Geschöpf bin, dann weiß ich, kann Gott nichts geben. Wenn ich aber nicht Geschöpf bin, dann lieben wir uns gegenseitig. Das ist im Gesetz nicht möglich. Und damit wird Satan tausende von Menschen verführen. Die Menschen werden nicht sehen, dass sie nicht Gott anbeten, weil sie wissen gar nicht durch ihre Anbetung, was sie tun, wenn sie das Gesetz nicht kennen. Und so wird alles ein großes Halleluja sein, ein großes Satan wird sich als Engel des Lichtes, als Christus darstellen. Er wird angebetet werden, die Menschen werden in der Anbetung verführt. Merkt euch das für immer. Wir müssen wissen, wenn die Quelle zum Zweck wird, dann wird Anbetung geben. Wir sind nicht da, um Gott etwas zu geben. Wir wurden gemacht, um etwas in Gottes Plan in Gottes Schöpfung zu erfüllen, ein Baustein zu sein dieser ganzen Schöpfung, aber nicht, um ihm etwas zu geben. Wir sind in einem Kreislauf drin, wo wir von Gott nehmen müssen und weitergeben dort, wo uns Gott gegeben hat, es weiterzugeben. Aber wenn wir jetzt Gott geben, dann machen wir aus der Anbetung einen Zweck. Das heißt, die Anbetung kommt ins Zentrum. Anbetung ist eine Notwendigkeit. Wir müssen anbeten, aber zum Zweck des Gebens. Aber wenn wir aus der Anbetung geben machen, dann haben wir aus Gott einen Zweck gemacht. Dann sind wir verführt und werden ohne weiteres nicht überwinden können. Der letzte Punkt ist es, alles wird getan, um das Gute zu erzwingen. Das heißt, die Menschen werden am Ende dieser Tage Gesetze entwerfen, die das Gute erzwingen sollen. Wie zum Beispiel Anbetung an einem bestimmten Tag. Wollte der Nebukadnezar was Schlechtes, als er die Anbetung gemacht hat in Daniel 3? Er wollte doch, dass alle sein Standbild anbeten. Das ist ein Zwang zur Anbetung. Und alle mussten sich an einem gewissen Punkt in einer gewissen Zeit niederwerfen. Das war etwas tun. Gott, wenn Gott ein Gesetz gibt, dann sagt er nicht tun. Nicht tun. So Satans Täuschung ist, er zwingt das Tun. Gott hat ein Gesetz gegeben, wo er das Böse verbietet, wo er sagt, iss nicht vom Baum. So der Mensch konnte an dem Baum vorübergehen. Er war nie gezwungen, von den 1000 anderen Bäumen etwas zu nehmen. Er konnte immer wählen. Es gab keinen Zwang für Adam. Und es gibt keinen Zwang in der Liebe. Ja, die Abhängigkeit ist nicht wählbar. Wir können nur von Gott abhängig sein. Aber es wird niemand gezwungen, das Böse oder das Gute zu tun. Und hier wird jetzt das Gute erzwungen. Auch die staatlichen Gesetze heute sind noch so, dass sie das Böse verbieten. Und wenn man das dann bricht, dann gibt es eine Konsequenz. Aber hier ist das anders. Hier wird gezwungen, in Daniel 3, wird gezwungen anzubeten. Das heißt, es wird eine religiöse Handlung einem Menschen aufgezwungen. Die muss er tun, damit er vom Staat anerkannt wird, damit er ein Zeichen bekommt an seine Hand oder an seine Stirn. Man wird gezwungen, das Gute zu tun, weil in dieser Stunde der Anfechtung, wenn die Not groß sein wird, werden alle Gläubigen kommen und sagen, wir müssen Gott ein Opfer bringen, wir müssen Gott gehorsam sein, wir müssen etwas tun, wir müssen Gott etwas geben, damit er uns nicht mehr so bestraft, damit die Gerichte aufhören. Und so wird man in einer Angstsituation, in einer Paniksache den Menschen dazu bringen und sagen, wenn wir jetzt alle Gott anbeten an demselben Tag, und zur selben Stunde, dann werden wir Gott besänftigen und die Gerichte hören auf. Das ist Verführung. Das ist Zwang. Überall, wo Zwang gibt, wo es Zwang gibt zum Guten, da ist Gott nicht drin. Und die Christen und die religiösen Menschen werden die Ersten sein, die diesen Zwang ansetzen. Sie werden zum Staat gehen und den Staat dazu bringen, und weil die Umstände so schwierig sind, dass Menschen Gesetze bekommen, wo sie aufgefordert werden, etwas zu tun. Im guten Sinne. Und sie müssen es tun, so wie die Jünger dort, wie die drei in Daniel 3. Sonst gehen sie unter. Gott zwingt nicht zum Guten, weil das Gute selbstverständlich ist. Das Gute ist das Normale. Deshalb gibt es keinen Zwang. Gott ist gut. Es gibt keinen Zwang in Gott. Es gibt keinen Zwang in der Liebe. Jeder, der zwingt das Gute, muss wissen, er ist verführt vom Bösen. So, das sind die äußeren Merkmale der Täuschung. Aber sie können nur hervorbrechen, wenn im Herzen das Böse noch existiert. Wenn aber unsere Herzen rein sein werden, was sie sein werden durch Gottes Gnade eines Tages, durch den Glauben, dann kann man nicht mehr verführt werden. Dann steht man so wie Jesus in jeder Verführung, seinen Mann oder seine Frau. Man wird nicht Man wird nicht verführt werden können, weil man steht fest auf dem Felsen Jesus Christus. Wenn der Sturm kommt, ist jeder fest und wird bestehen. Ich möchte bestehen an dem Tage der Anfechtung und nicht fallen wie das Haus, das auf Sand gebaut ist. Das, was auf den Felsen Jesus Christus gebaut ist, ist gebaut dadurch, dass das Gesetz ins Herz geschrieben ist, dass die sündige Natur entfernt, das heißt abgetötet und die Wahrheit eingesetzt worden ist anstelle. Dann kann jeder Sturm kommen, dann kann jede Verführung kommen und wir werden bestehen. So, das ist unsere Vorbereitung, dass wir in der Lage sind zu wissen, was muss ich wissen, dass ich nicht getäuscht werde. Und das Gesetz, das Grundgesetz, ist die Basis allen Wissens. Und ohne dieses Wissen wird keiner Gott schauen. Amen.